Viele wurden selbst mit ihren Familien vertrieben, haben Gewalt erlebt. Ein Kollege war in Kriegsgefangenschaft. Und auch jetzt sind noch alle in dieser anhaltenden Unsicherheit und Bedrohung.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Seit 4 Jahren sind die Menschen in der Ukraine im gesamten Land einem massiven Krieg ausgesetzt. Entlang eines Frontverlaufs von tausenden Kilometern gibt es heftige Kämpfe und anhaltenden Artilleriebeschuss. Aber auch in den restlichen Landesteilen kommt es zu russischen Drohnenangriffen und Raketeneinschlägen. Zuletzt noch einmal deutlich verstärkt. Die Folge? Mehr als 14.000 Tote seit 2022 und noch mehr Verletzte sowie eine teils völlig zerstörte Infrastruktur. Mitten im bitterkalten Winter müssen viele einfach ausharren, ohne Heizung, ohne Strom und ohne Wasser. Diese permanente Unsicherheit, Entbehrung sowie die massive Gewalt hinterlassen auch psychische Spuren. Und darum geht es heute. Wie kann Ärzte ohne Grenzen die Menschen im Land auch psychologisch unterstützen? Welche Therapie kann helfen, einen Umgang mit schweren Traumata zu ermöglichen? Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge der Notaufnahme. Ich bin Anna Duschime, Autorin und Journalistin.
Und ich bin Christian Katzer, der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland. Heute sprechen wir mit meiner Kollegin, der Psychologin und Psychotherapeutin Lena Furtner, die sich in dem Bereich der Traumatherapie spezialisiert hat.
Herzlich willkommen, liebe Lena. Du bist uns jetzt aus dem bayerischen Alpenvorland zugeschaltet, ne?
Ja, genau. Danke. Ich freue mich, heute dabei zu sein.
Herzlich willkommen.
Lena, du arbeitest momentan ausschließlich für Ärzte ohne Grenzen, oder?
Ja, genau. Im Prinzip mache ich gerade einen Einsatz nach dem nächsten und warte auch schon auf mein nächstes Projekt.
Das finde ich mega spannend. Also du bist 32, warst bereits in Kasachstan und im Südsudan tätig und bist jetzt gerade ganz frisch aus der Ukraine zurück. Und um deine Erfahrungen und Eindrücke von dort geht es ja heute.
Genau. Und für alle, die uns regelmäßig zuhören, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns über die Situation in der Ukraine unterhalten. Wir hatten schon 3 Folgen zum Krieg in der Ukraine und zu unseren Aktivitäten dort. Denn unsere Teams unterstützen etwa bei der medizinischen Notfallversorgung nahe der Front, bieten Physiotherapie an und ermöglichen aufwendige medizinische Verlegungen durchs ganze Land. Aktuell ist die Lage in der Ukraine super dynamisch und deswegen ist es nicht gerade so einfach, eine Podcast-Folge im Januar aufzunehmen, die dann erst im Februar erscheint, einfach von der Aktualität her. Aber es gibt eben wirklich viel zu erzählen, was unsere Kolleginnen dort täglich leisten. Etwa über unser heutiges Thema haben wir hier im Podcast noch gar nicht so richtig gesprochen. Es geht ja um psychische Gesundheit und Traumatherapie in der Ukraine. Da gibt es infolge der Gewalt einen unglaublichen Bedarf und das wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre noch so bleiben. Das ist einfach ein Aspekt, der in Kriegen und Konflikten leider oft zu kurz kommt. Und deshalb finde ich es total gut, dass wir heute mal explizit drüber sprechen und uns ausführlich zu dem Thema unterhalten. Aber vorneweg nochmal zu dir, Lena. Du hast uns ein Geräusch mitgebracht, das dich an deinen Einsatz in der Ukraine erinnert. Warum ist denn das so?
Genau, es gibt in der Ukraine eine App, die vor Raketen und Drohnen warnt. Ich glaube, die hattet ihr auch schon in einer früheren Folge ganz kurz mal eingespielt mit ihrem Warnton. Und wenn die Gefahr dann aber vorbei ist, meldet sie sich auch nochmal. Und dann ertönt so eine Art Star Wars Stimme und sagt, May the Force be with you. Und dieser Ton verdeutlicht für mich die Resilienz, die die Leute an den Tag legen, wenn sie immer und immer wieder von Neuem starten.
Ich erinnere mich, glaube ich, auch noch an den Ton. Aber lass uns mal kurz in diese Entwarnung mit Star Wars Stimme reinhören.
Attention. The air alert is over. May the force be with you.
Uff, ja, spannend. Das klingt auf jeden Fall ein bisschen anders als die Töne in meiner Warn-App in Deutschland.
Ja, definitiv. Es ist eine unglaubliche Stärke, dass Menschen immer wieder loslegen, sobald es wieder möglich ist. Und das zeigt sich auch im Alltag. Wenn der Strom mal wieder ausgefallen ist, gehen die Menschen trotzdem einkaufen. Auch im stockdunklen Supermarkt. Und auch in manchen Cafés wird dann einfach der Generator angeworfen. Dann gibt es zwar keinen Cappuccino mehr, aber Filterkaffee gibt's und der Laden ist offen und es ist auch was los, auch wenn es mit dem Gebrumme des Generators natürlich ganz schön laut ist. Insgesamt war die Lage an meinem Ort aber sehr viel besser als etwa in Kiew oder in östlichen Landesteilen, wo die Menschen mit einem ganz anderen, noch viel heftigeren und häufigeren Ausnahmezustand konfrontiert sind. Aber in Deutschland, wenn in einem Supermarkt oder Café plötzlich kein Licht mehr wäre, würden die Leute, glaube ich, sehr viel unruhiger reagieren. Hier zucken die Leute mittlerweile gar nicht mehr mit den Schultern. Sie gehen einfach weiter, machen weiter. Das hat mich sehr beeindruckt, nach fast 4 Jahren Krieg im gesamten Land.
Finde ich auch wirklich beeindruckend, weil wir hatten ja gerade einen Stromausfall hier in Berlin Anfang Januar, der großflächig einen Teil der Stadt ins Dunkle gelegt hat. Und auch wenn es jetzt ein paar Wochen her ist, hat man doch einen guten Eindruck bekommen, was für immense Folgen so ein Stromausfall hat. Und von dem, was du jetzt beschreibst, dass die Leute so ruhig geblieben sind. Also hier sind viele nicht so ruhig geblieben. Und der Alltag, den du da beschreibst, das können wir wirklich nur zum Teil nachvollziehen, glaube ich. Wie gesagt, in der Ukraine ist dieser Ausnahmezustand Alltag für extrem viele Menschen, besonders in der Hauptstadt immer wieder. Und da waren zum Letzt Millionen Menschen ohne Strom, nachdem die Energieinfrastruktur bei russischen Angriffen mal wieder zerstört wurde. Und das mitten im Krieg, wo wir immer wieder neue Einschläge sehen und diese Infrastruktur immer wieder angegriffen wird. Und zeitgleich arbeiten unsere Teams aber immer in allen Standorten im Land immer wieder mit diesem ungewissen Ausblick, wann denn der Strom das nächste Mal ausfällt. Weil das da wieder ausfällt, ist einfach eine Realität, die tagtäglich da ist, weil die Energieinfrastruktur regelmäßig angegriffen wird. Da fällt dann auch mal mitten in Behandlung oder Operation der Strom aus. Wenn alles gut läuft, springt dann ein Notstromaggregat an, ähnlich wie das eigentlich hier passieren soll. Aber das kann natürlich so ein Wechsel zwischen Notstromaggregat und Strom kann wichtige Geräte beschädigen oder auch einen Eingriff unterbrechen. Von daher sind diese Ausfälle einfach extrem belastend für die Menschen und natürlich auch für unsere Kolleginnen.
Ja, das kann ich, also man kann nicht mal richtig erahnen, was es für die Kollegen und für die Menschen in der Ukraine bedeutet. Und selbst der Stromausfall in Berlin, klar, das ist eigentlich nicht zu vergleichen, ne? Denn in der Ukraine ist ja Krieg, hier in Berlin ist ja Normalität. Und trotzdem hat dieser Stromausfall so viel durcheinander gebracht. Vielleicht kann man sich jetzt ein bisschen besser vorstellen oder sich wenigstens ein Stück weit hineindenken, was es bedeutet, wenn die Infrastruktur einfach jetzt auf gleich komplett ausfällt. Lena, du hast jetzt von der Resilienz der Menschen gesprochen. Das passt ganz gut, denn unser Thema ist ja heute auch psychische Gesundheit. Kannst du uns nochmal mitnehmen, wo genau warst du in der Ukraine und wie hast du die Situation insgesamt dort erlebt?
Ich war in Winnica im Einsatz. Das ist relativ zentral gelegen in der Ukraine, knapp 300 Kilometer südwestlich von Kiew und damit auch weit entfernt von den Frontlinien weiter im Osten. Es ist eine idyllische Stadt mit großem See und vielen Feldern drumherum, einem kleinen, aber doch sehr lebendigen Stadtkern. Und mich persönlich hat es sehr erinnert an Rosenheim, also die nächstgelegene Stadt hier bei mir in Oberbayern. Und genau, dort in Winnica gibt es relativ wenige Angriffe bisher. Das macht die Stadt zu einem relativ ruhigen Ort inmitten des Kriegs. Damit hat es sich ein Stück weit zu so etwas wie einem Refugium entwickelt, wo Menschen nach Kriegsverletzungen eine Reha machen oder manche auch einfach Erholung suchen.
Lena, was du gerade von Winnica erzählst, klingt erstmal, wie will ich das sagen, schon anders als vieles, was man gerade aus der Ukraine hört. Ne? Also da jagt ja gerade sonst eine Schreckensmeldung, eine Hiobsbotschaft die nächste. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen? Also warum ist das so anders, als uns hier berichtet wird?
Ja, also ich glaube, das ist eine Besonderheit von Winnica. Da war es vergleichsweise ruhiger und geschützter. Und ich glaube, deswegen ist unser Projekt auch genau dort. Weil gerade für das Angebot, das wir anbieten, braucht es nach Möglichkeit eine gewisse externe Sicherheit und Stabilität, um dann auch therapeutisch zu arbeiten.
Wie sehen die Aktivitäten von Ärzte ohne Grenzen aus? Was sind das für PatientInnen, die euch erreichen in Winnica?
Viele der PatientInnen sind innerhalb des Landes vertrieben worden. Mhm. Ganz viele haben Angehörige verloren oder genau leben jetzt an anderen Orten. Viele haben selbst Gewalt erlebt, schlimme Erfahrungen gemacht, etwa bei Drohnenangriffen, Raketeneinschlägen. Eine Zielgruppe von uns waren zudem auch Veteranen, also Menschen, die an der Front oder auch nahe der Front unmittelbar Gewalterfahrungen gemacht haben.
Krass, ja. Die müssen schwer traumatisiert sein, nehme ich mal an, oder?
Als Traumatherapeutin ist mir wichtig, klarzumachen, dass das nicht aus jeder Erfahrung eine Traumatisierung folgt. Mhm. Nicht alle sind zwangsläufig schwer traumatisiert. Nach solchen Extremerfahrungen können mögliche Symptome dann in der Folge sein. Übererregung, zum Beispiel Schlafstörungen oder Schreckhaftigkeit. vermeidendes Verhalten, aber auch zum Beispiel ein Wiedererleben dieser belastenden Situation, zum Beispiel in Träumen. Es kann aber auch sein, dass sich Menschen nur teilweise an Aspekte der belastenden Erfahrung erinnern können. Und solche Symptome können dann darauf hinweisen, dass unter Umständen eine posttraumatische Belastungsstörung vorliegt.
Also nicht alle Leute, die Schreckliches erleben, sind automatisch traumatisiert. Ist es das, was du damit sagen willst?
Ja.
Und was für Angebote oder was für Methoden wendet ihr dann an bei den PatientInnen, die euch dann erreichen? Also wie sehen diese aus?
In dem Projekt bieten wir auch eine Traumatherapie an und die umfasst grundsätzlich 3 Phasen. Mhm. Also zuallererst Sicherheit und Stabilisierung,
okay.
Dann die Traumabearbeitung und schließlich Integration. Wobei es zuerst darum geht, mithilfe bestimmter Techniken eine psychische Sicherheit und Stabilisierung zu erreichen. Und dazu können etwa Selbstberuhigungs- und Entspannungsübungen beitragen.
Ich will da gleich noch mal mehr zu hören, aber vorher muss ich noch ganz kurz Christian fragen. Welchen Stellenwert hat denn allgemein psychische Gesundheit bei Ärzte ohne Grenzen? Also klar, ganz allgemein, aber auch insbesondere jetzt in der Ukraine.
Also letztendlich ist es so, dass der Stellenwert innerhalb der Arbeit, die wir machen, immer größer wird. Und es ist extrem wichtig, auch in allen anderen Gebieten auf der Welt, in denen wir arbeiten. Ja, wir sehen, dass wir zum einen Projekte haben, die halt das Mitdenken, die psychische Gesundheit von unseren Patientinnen. Aber wir entwickeln mehr und mehr Projekte, die wirklich der eigentliche Projektschwerpunkt nur die psychologische Unterstützung und die psychologische Gesundheit der Patientinnen ist. Also meine Einschätzung ist, dass Ärzte ohne Grenzen in der Ukraine im Bereich der psychischen Gesundheit wirklich einen wichtigen Beitrag leisten kann. Und da zählt wirklich jedes einzelne Angebot, jede einzelne Beratung. Und es gibt wirklich sehr drastische Schilderungen aus den Projekten von unseren Patientinnen, die unsere Kolleginnen, so wie Lena, immer wieder berichten. Und statt jetzt selbst groß auszuholen, würde ich gerne einfach mal da kurz die Geschichte von 2 Patienten schildern. Ihre persönliche Erfahrung hat eine Illustratorin der Zeitung The Guardian vor Ort eingesammelt, und zwar in Vinnytsia, wo du auch warst, Lena, und in einem anderen Projekt von Ärzte ohne Grenzen in Tscherkassy. Wir haben ihre Schilderung mit SprecherInnen vertont. Kleine Vorwarnung, die Geschichten der beiden sind mir wirklich sehr nahe gegangen und beschreiben sehr eindrücklich, was Dima und Roman im Krieg erlebt haben. Wir haben ihre Namen natürlich wieder geändert, um sie zu schützen.
Im Jahr 2022 kündigte Roman seinen Job als Paketzusteller und schloss sich einer medizinischen Brigade an, um verletzte und tote Soldaten zu bergen.
Manchmal wurden Körperteile bis in die Bäume geschleudert.
Als dann eine Drohne explodierte, wurden seine eigenen Beine nicht so weit geschleudert. Sie landeten in einer Kiste neben ihm im medizinischen Stabilisierungszentrum, noch immer in ihren Schuhen.
Ich erinnere mich, wie ich meine Beine in der Kiste angesehen habe, getrennt von mir. Ich hatte solche Angst, als mir klar wurde, dass ich diesen Teil meiner Vergangenheit nicht zurückbekommen würde, dass meine Zukunft ganz anders sein würde. Ich war so traurig, mich von dem zu verabschieden, was in der Kiste lag. Dann wurde mir klar, dass es für mich noch zu früh war, zu sterben. Ich hatte mich noch nicht von meiner Familie verabschiedet.
Als Dima im Krankenhaus wieder zu sich kam, rief er seine Mutter an.
Alles ist in Ordnung. Es sind nur ein paar Kratzer. Das stimmte nicht. Ich hatte ein großes Loch im Bein, im Ohr und im Arm. Meine Albträume sind immer dieselben. Sie bringen mich vom Krankenhaus zurück in die Schützengräben und dann bin ich oben. Ich bin die Drohne, die das Projektil abwirft, das mich trifft.
Er erzählt von seinem Mentor, der Dima dazu brachte, im Schützengraben zu bleiben, während er nachschaute, ob die Russen noch da waren. Dabei wurde sein Mentor sofort in den Hals geschossen und verblutete. Als das Drohnenprojektil detonierte, bohrte sich ein Splitter in Dimas Körper.
Ich war für einen Moment von der Wirbelsäule bis zu den Extremitäten gelähmt. Ich dachte, mein Rückenmark wäre verletzt und ich könnte nicht mehr laufen. Es kam mir vor wie das Ende. Ich konnte die feindlichen Drohnen hören. Sie machen ein schreckliches Quietschgeräusch, wie Formel-1-Autos. Wenn sie hochfliegen, sind sie leise. Wenn sie lauter werden, macht man sich Sorgen. Ich konnte hören, wie sie mich beobachteten, also lag ich ganz still da. Ich hörte, wie sie wegflogen, weil sie dachten, ich wäre tot. Dann schrie ich vor Schmerzen. Ich dachte, ich würde verbluten. Ich bin das einzige Kind meiner Mutter. Als ich zur Armee ging, hat sie geweint. Und ich habe ihr versprochen, dass alles gut werden würde.
Mann, das sind wirklich sehr, sehr, sehr heftige Geschichten. Also hat man echt Gänsehaut.
Definitiv wirklich sehr schockierende Erlebnisse. Aber immerhin können wir Roman und Dima jetzt in unseren Projekten unterstützen. Sie erhalten Hilfe, um mit dieser Erfahrung und ihrer Situation einen Umgang zu finden. Nach 4 Jahren Krieg im gesamten Land haben wirklich viele Menschen solche oder vielleicht ganz andere schwerwiegende Erfahrungen machen müssen. Und für die Menschen in den weiter östlichen gelegenen Gebieten dauert der Krieg ja auch noch viel länger an, und zwar schon seit vor 2022.
Ja, also wenn ich jetzt nochmal an diese beiden Geschichten denke, die wir gerade gehört haben, da höre ich auch echt viel raus, was du vorhin beschrieben hast, Lena. Also rund um diese Traumaerfahrung und die damit einhergehenden Symptome.
Also das Wiedererleben bestimmter Ereignisse und auch diese wiederkehrenden Albträume, das können schon typische Symptome sein, die auf eine traumatische Erfahrung und auch eine damit einhergehende Belastung hindeuten. Aber das muss nicht gleich heißen, dass es sich um eine posttraumatische Belastungsstörung handelt. Es sind aber in jedem Fall extreme Ereignisse, die beiden da schildern.
Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Sag mal, gibt es denn persönliche Geschichten auch von Patientinnen im Projekt, die dir sehr in Erinnerung geblieben sind? Das ist wahrscheinlich schwer. Wahrscheinlich gibt es sehr viele Geschichten, aber gibt es welche, die dir wirklich besonders in Erinnerung geblieben sind?
Also mein Fokus lag stärker auf dem Konzipieren eines Trainings und dadurch war ich weniger ins direkte Tagesgeschäft eingebunden. Aber ich habe auch viele Geschichten gehört, auch in privaten Gesprächen, die Kollegen mir erzählt haben. Und nicht bei allen Schilderungen ist es derart offensichtlich und plakativ und dennoch sind sie nicht weniger tragisch. Und das, was ich erfahren durfte, die psychischen Wunden der Menschen liegen sehr offen. Mhm. Da geht es um schlimme Erfahrungen, um Verlust und Trauer, aber auch mit dem Krieg verbundene Widrigkeiten, Herausforderungen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat.
Ja, das glaube ich sofort.
Und für mich war es auch ein großes Geschenk, dass diese Menschen bereit waren, das mit mir zu teilen.
Ich versuche mir das so ganz konkret vorzustellen, ne? Wenn jetzt eine traumatisierte Person dort ihre Behandlung beginnt, wie wäre denn die Herangehensweise im Projekt? Also wie sehe eine professionelle Traumatherapie aus? Welche Methoden kommen zum Einsatz? Wie geht ihr da vor?
Genau, ich hatte ja schon angefangen, dass die Traumatherapie grundsätzlich 3 Phasen erfasst. Und nach der ersten Phase, wo es quasi um Sicherheit und Stabilisierung geht, kommt dann die nächste Phase, in der das traumatische Erlebnis bearbeitet wird.
Okay.
Nach dieser Phase kommt eine 3. Phase, in der die Erinnerung in die Biografie eingebettet wird. Und hier können sich dann neue Perspektiven entwickeln, und ein erfülltes Leben jenseits des Traumas wird aufgebaut. Wichtig ist mir auch, dass dieser Ablauf nicht strikt linear ist. Also Phasen können sich überlappen und nicht alle PatientInnen wollen oder müssen alle Phasen durchlaufen. Und ohnehin ist so eine Therapie für jede Person sehr individuell. Was ich aber oftmals erlebt habe, ist, wie sich in der Therapie Perspektiven verändern, also neue Sichtweisen auf die Welt, auf die Vergangenheit oder auf sich selbst entstehen. Und das hilft, neue Wege zu finden und Dinge anders anzugehen.
Das finde ich schon spannend. Also vor allem, was du auch gerade gesagt hast, dass irgendwann auch wieder ein erfülltes Leben begonnen werden kann. Meine Mutter ist ja auch Traumatherapeutin und momentan redet sie ganz viel über EMDR. Und ich frage mich, ob das in Venezia auch zum Einsatz kommt. Also sie arbeitet hauptsächlich mit Geflüchteten und ist selber auch Überlebende des rwandischen Genozids. Und redet da echt viel drüber und das hört sich immer voll vielversprechend an. Wird das in Venezia auch eingesetzt und was heißt es eigentlich?
EMDR ist eine Behandlungsmethode, die auch in Venezia zum Einsatz kommt. Und das Akronym steht für Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Und statt das jetzt zu übersetzen, würde ich versuchen, es einfach kurz zu beschreiben.
Ja, bitte.
Bei EMDR werden Patientinnen dabei unterstützt, ihre traumatischen Erinnerungen zu verarbeiten, sodass diese dann im Gehirn anders gespeichert werden. Während die TherapeutInnen die PatientInnen bitten, sich an die Details der traumatischen Erfahrungen zu erinnern und diese zu schildern, geben sie zeitgleich sensorische Reize. Also sie bewegen etwa Finger, denen der Patient, die Patientin mit den Augen folgen soll.
Mhm.
Und das Ziel besteht darin, neue neuronale Verbindungen zu bilden, die die Speicherung der traumatischen Erinnerung verändern und zu weniger emotionaler Belastung schlussendlich führen.
Und das funktioniert?
Diese Methode hat sich als sehr effektiv erwiesen. Sie ist aber nur eine Methode im Methodenkoffer unserer PsychologInnen. Und insgesamt ist es dann auch sehr wichtig, dass passend zur Therapie auch andere Angebote gemacht werden, um die Person ganzheitlich zu unterstützen.
Was sind das denn für Angebote?
Also gerade bei diesen Patientinnen ist es oft so, dass sich nicht nur auf rein psychischer Ebene Belastungen zeigen, sondern in ganz vielen Bereichen. Es kann zum Beispiel sein körperlich, sozial, rechtlich. Und dann brauchen diese Menschen entsprechend auch auf all diesen Ebenen Unterstützung. Hm. Einfach weil die Bedürfnisse so vielfältig und komplex sind.
Und wie sieht das Team dann dafür aus, wenn es so viele unterschiedliche Bedürfnisse sind?
In diesem Projekt gibt es ein multidisziplinäres Team. Es gehört eine Ärztin dazu, eine Psychiaterin, eine Sozialarbeiterin und einige GesundheitsberaterInnen. Und die können dann unterstützen und ihre Arbeit greift auch ineinander. Um es mal konkreter zu machen, wenn auch wegen des Kriegs und seiner Folgen Wohnung oder Job fehlen, dann sind das keine guten Umstände für die Therapie. Im Idealfall, und so war das in Vinnytsia auch, beginnt das schon mit einem Aufnahmegespräch, wo diese verschiedenen Perspektiven und Expertisen gleich von Anfang an berücksichtigt werden. Und auch während der weiteren Behandlung kommunizieren all diese Professionen dann fortlaufend miteinander und stimmen sich ab. Ein Beispiel ist das Aufnahmegespräch, damit die Person ihre belastenden Erfahrungen nicht wieder und wieder erneut erzählen muss. Und die Belastung für die Person auch möglichst gering zu halten, sind in diesem Aufnahmegespräch alle Professionen vorhanden und können sich danach dann abstimmen.
Ah, okay, das macht Sinn, damit die Person das nicht immer wieder wiederholen muss, ne? Und vielleicht retraumatisiert wird im Zuge dessen. Wir haben jetzt schon echt einen ganz guten Einblick ins Projekt und auch in die Traumatherapie dort bekommen. Was ich mich aber frage, weil du hast ja am Anfang gesagt, dass du jetzt nicht hauptsächlich Kontakt mit PatientInnen in dem Sinne hattest, sondern dass du ein Training konzipiert hast und das irgendwie ja auch dein eigentlicher Arbeitsschwerpunkt war. Das frage ich mich gerade. Wie sieht dieses Training aus? Kannst du uns da so ein bisschen mit reinnehmen?
Also das Training war meine Kernaufgabe. Und dieses Training, das ich jetzt konzipiert habe, richtet sich vor allen Dingen an Berufsgruppen, die vermehrt mit Traumaüberlebenden zu tun haben. Also beispielsweise ÄrztInnen, LehrerInnen, Mitarbeitende von Hilfsorganisationen. Und diese Menschen aus diesen Berufsgruppen haben auch nicht zwingend eine Expertise in psychischer Gesundheit, aber sie haben oftmals dennoch Kontakt mit Traumabetroffenen.
Okay, das hört sich alles sehr ganzheitlich an, ne? Also hier geht das von vielen verschiedenen Punkten an.
Genau, und deshalb geht es auch darum, sie für diesen Umgang mit Traumaüberlebenden zu sensibilisieren.
Okay.
Ihnen einen Einblick zu geben, was typisch und spezifisch ist für ein Trauma und sie vertraut zu machen. Der englische Fachbegriff dafür ist Trauma-Informed Care.
Oh, okay. Wieder was gelernt.
Um es konkreter zu machen, eine Frage, die ganz oft vorkommt in diesem Bereich, ist, was ist dir passiert und was brauchst du jetzt? Statt sich die Frage zu stellen, was stimmt nicht mit dir?
Das macht ja auch irgendwie total Sinn, dass man da all diese Berufsgruppen mit einbezieht, dass das Aufnahmegespräch sozusagen gebündelt wird und dass man so ganz konkret auch dann Hilfe anbietet und sagt, was brauchst du jetzt, ne, statt irgendwie auf dieser Ebene. Was berichten denn so Betroffene und Patientinnen, die bei euch sind? Was erzählen sie denn so?
Ja, tatsächlich berichten viele Betroffene immer wieder, dass sie auf Unverständnis stoßen für ihre Situation und dass auch ihr psychisches Leiden einfach zu wenig Stellenwert bekommt, dass es einfach nicht wahrgenommen wird. Und zu diesem Konzept gehört auch anzuerkennen, wie verbreitet traumatische Erfahrungen sind und wie viele Bereiche sie im Leben einer Person beeinflussen können. Und wenn jetzt zum Beispiel LehrerInnen, ÄrztInnen geschult und darauf vorbereitet sind, ist es sehr wertvoll für den weiteren Unterstützungsprozess. Und deshalb haben wir das Training auch genau auf diesen Kontext adaptiert. Es besteht aus mehreren Modulen und wir haben dann auch Testläufe intern mit den TeamkollegInnen gemacht, bevor es dann jetzt auch bald zeitnah zum ersten Mal extern angeboten wird. Alle Materialien, Übungen, Handouts sind fertig und jetzt kann es praktisch losgehen.
Super, also den Ansatz finde ich total spannend, weil ja auch immer wieder ein wichtiger Grundgedanke ist, dass wenn Gesundheitssysteme überlastet sind oder einzelne Bereiche am Limit sind, dass wir genau dann versuchen zu entlasten und dann zum Beispiel mit Trainings oder Weiterbildungen neuer Kapazitäten schaffen. Und dieser Krieg mit seiner Intensität und Dauer setzt die Menschen ja fortwährend wirklich enorm psychische Belastung aus. Und das ganze Ausmaß werden wir und wird man wahrscheinlich erst sehen, wenn die Menschen in diesem Land irgendwann wirklich hoffentlich mal wieder in Sicherheit durchatmen können. Das kennen wir auch aus anderen Kontexten ganz klar, dass dann, wenn ein Konflikt vorbei ist, dass wir dann extrem viele Traumata sehen, weil die Menschen wirklich aus so einem Überlebensmodus herauskommen und anfangen, auf sich selber zu gucken und sich da überhaupt Zeit für ist. Ja? Also es ist nicht immer so, aber bei ganz vielen Menschen sehen wir das, dass es wirklich erst im Nachhinein dann wirklich so richtig rausbricht, sage ich jetzt mal so. Für diesen immensen Bedarf ist eigentlich gar kein Gesundheitssystem gewappnet, ja, in keinem Land, weil er dann so groß ist und so massiv und bei so vielen Menschen, dass es einfach auch wirklich viele Angebote braucht und deswegen wir einen von den Punkt machen und sagen, hey, wir fangen euch jetzt an zu unterstützen, damit da ein wirklich ein breites Angebot aufgebaut werden kann. Das Ganze, was ich jetzt gesagt habe, gilt natürlich nicht nur in der Ukraine, sondern auch in vielen anderen Krisen und Kriegsgebieten, in vielen Projekten, Ländern, in denen wir arbeiten. Einfach weil die Krisen, mit denen die Menschen dort konfrontiert sind, neben allen körperlichen Belastungen auch eine enorme Herausforderung für die psychische Gesundheit sind. Und wir versuchen mit entsprechenden Angeboten, diesen Bedarf zu decken und da auf die PatientInnen einzugehen. Und da kommt ihr ins Spiel, liebe HörerInnen, denn unsere Arbeit ist nur dank Spenden möglich. Wenn ihr also die Aktivitäten in mehr als 70 Ländern weltweit unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit einer Spende tun unter www.msf.de/spenden. Der Link ist in den Shownotes und nur durch die Vielzahl der Spenden können wir unabhängig arbeiten weltweit. Aber zurück zum Training, Lena. Dass dieses Training dann auch eine so weite Zielgruppe hat und damit die ganze Breite der Gesellschaft hineinwirkt, finde ich extrem spannend und wirklich vielversprechend.
Ja, genau. Also der Ansatz mit diesem Training ist tatsächlich auch, mehr Menschen im Bereich psychische Gesundheit zu befähigen, wodurch dann wiederum bei spezialisierten Diensten mehr Kapazitäten frei werden, um wirklich passgenaue Angebote zu machen. Und die Kolleginnen hatten auch das Gefühl, dass da noch enorm viel Arbeit auf sie zukommen wird. Und wenn es denn hoffentlich irgendwann einen Wiederaufbau gibt, dann werden auch gute Kapazitäten im Bereich psychische Gesundheit wichtig sein. Und dafür braucht es auch anhaltende internationale Unterstützung.
Genau, was mich nochmal ganz konkret interessiert, wie war denn die Stimmung bei den Trainingstestläufen mit dem Team, von denen du erzählt hast und wer hat denn da alles mitgemacht?
Also da war die Hilfe des Teams wirklich überwältigend. Alle waren super motiviert bei der Sache und es waren Kolleginnen aus allen Bereichen involviert. GesundheitsberaterInnen, SozialarbeiterInnen, eine Psychiaterin, dann aber auch FahrerInnen, das Sicherheitspersonal, Reinigungskräfte und auch die Empfangspersonen. Und die haben wirklich alle mitgeholfen und wirklich lebhaft darüber diskutiert, viele persönliche Erfahrungen auch geteilt und mir dabei auch offen und ehrlich sehr wertvolles Feedback gegeben und ihre ganz eigene Perspektive eingebracht, die dann auch in das Training eingeflossen ist. Und das hat mich wirklich total begeistert, weil bei diesem Testlauf, aber auch in vielen persönlichen Gesprächen hat sich immer wieder gezeigt, was die KollegInnen selbst durchgemacht haben oder auch noch durchmachen. Also viele wurden selbst mit ihren Familien vertrieben, haben Gewalt erlebt. Ein Kollege war in Kriegsgefangenschaft. Und auch jetzt sind noch alle in dieser anhaltenden Unsicherheit und Bedrohung. Ganz beispielhaft und eindrücklich hat das eine Kollegin, die als leitende Gesundheitsberaterin in dem Projekt in Vinnytsia tätig ist, in einem Blogbeitrag festgehalten. Und ihr Name ist Anastasia Nidieva.
Lasst uns doch gerne mal reinhören, was sie da beschreibt.
Am 24. Februar 2022 ging es los mit der Bombardierung von Mariupol. Zuerst können mein Mann, meine Tochter und ich die Stadt nicht verlassen, ohne unser Leben zu riskieren. Erst nach 20 Tagen gelingt uns die Evakuierung. Wir wissen nicht, wo wir unterkommen sollen. Schließlich erreichen wir Vinnytsia. Auch dort habe ich Angst, unsere Unterkunft zu verlassen und auf die Straße zu gehen. Sobald ich das mache, höre ich Sirenen. Aber es sind keine echten Geräusche. Alles ist eingebildet. Es sind Phantomsirenen oder besser gesagt Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Schließlich erhalte ich professionelle Hilfe von Ärzte ohne Grenzen und erhole mich. Jetzt arbeite ich in dem Projekt. Ich organisiere Workshops und meine Aufgabe ist es, Menschen mit Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung zu identifizieren. Ich ermutige sie, sich mit unseren ExpertInnen in unserem Traumazentrum zu treffen. Das ist nicht leicht. Anfangs sind viele Menschen skeptisch. Sie fragen, ob wir ihnen ihre Familie oder ihr Zuhause zurückbringen können. Das können wir nicht. Aber wir sagen ihnen, dass wir dabei helfen können, mit den Verlusten umzugehen und ihr Leben weiterzuleben. Manchmal erzähle ich dann auch meine eigene Geschichte.
Das ist wirklich berührend. Anastasia arbeitet übrigens schon seit 2015 für Ärzte ohne Grenzen, anfangs in der Region Donetsk. Sie war beim Angriff auf Mariupol vor 4 Jahren also auch nicht zum ersten Mal unmittelbar von diesem Krieg betroffen.
Ja, das ist hart und zugleich aber auch unglaublich motivierend. Für mich zeigt es auch, dass professionelle Hilfe wirkt. Mhm. Dass Unterstützung ihr geholfen hat und so geht es vielen anderen auch. Und das motiviert mich auch, meine Arbeit zu machen und in solche Einsätze zu gehen.
Ja, das ist echt eigentlich das perfekte Schlusswort. Man kann dem gar nicht so viel mehr hinzufügen. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Lena, dass du deine Erfahrung aus der Ukraine mit uns geteilt hast und dass du uns so einen umfassenden Einblick in das Thema Traumatherapie gegeben hast. Und ich finde vor allem so beeindruckend, wie viele KollegInnen auch von Ärzte ohne Grenzen selbst betroffen sind und dann diese großartige Arbeit leisten. Also davor ziehe ich auf jeden Fall meinen Hut.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und es ist mir auch echt ein Anliegen, für das Thema psychische Gesundheit zu sensibilisieren und auf die Situation gerade in der Ukraine aufmerksam zu machen.
Ich glaube, das haben wir heute erreicht, liebe Lena. Vielen Dank, dass du heute unsere Gästin warst. Es war ein wirklich intensiver Einblick in dieses Thema. Ich fand es super spannend, mal nur auf psychische Gesundheit und Traumatherapie zu schauen. Wenn euch jetzt weitere Aktivitäten von Ärzte ohne Grenzen in der Ukraine interessieren, dann habe ich für euch noch 2 Hörtipps. Wir haben eine sehr schöne Podcast-Folge zu unserem auf Physiotherapie spezialisierten Projekt in Tscherkassy gemacht mit dem Titel »Wieder in Bewegung kommen«. Und zu unserer Stützung bei der Notfallversorgung von Patientinnen nahe der Front gibt es eine sehr spannende Folge. Sie heißt »Alltag im Krankenhaus, wenn die Front heranrückt«. Auch da gerne mal reinhören. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen, noch weitere Fragen an Lena oder an uns habt, dann gebt uns doch gerne in den Kommentaren Bescheid oder unter notaufnahme@ärzte-ohne-grenzen.de. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Vorschläge für weitere Folgen. Die Mailadresse packen wir euch natürlich auch noch in die Shownotes. Und nicht vergessen, die nächste lange Folge der Notaufnahme kommt voraussichtlich Ende März. Da geht es um das Thema Mitarbeit. Ihr erfahrt dann also, wie etwa Lena oder auch viele andere Mitarbeitenden, von denen ihr hier Folge für Folge spannende Eindrücke hört, zu Ärzte ohne Grenzen gekommen sind. Wir verraten euch natürlich auch, welche Möglichkeiten es für euch gibt, bei uns mitzuarbeiten.
Und zwischendurch begrüßt euch noch unsere Kollegin Patricia zu 5 Minuten Notaufnahme. Ich hoffe, ihr kennt sie jetzt alle. Falls nicht, holt das unbedingt nach. In ihrer nächsten Kurzfolge geht es um sexualisierte Gewalt und warum Unterstützung in den ersten 72 Stunden nach einem Übergriff so immens wichtig ist. Wenn ihr jetzt noch Austauschbedarf habt, dann schaut doch mal auf dem Insta-Account @ÄrzteOhneGrenzen rein. Da könnt ihr uns auch eure Fragen stellen. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns wie immer, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App positiv bewertet. Solche Bewertungen helfen uns sehr, neue HörerInnen auf unsere Inhalte aufmerksam zu machen. Und damit ihr die nächste Podcast-Folge auf keinen Fall verpasst, folgt uns doch auf Apple Podcasts und Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. So, das war's jetzt aber. Tschüss, danke Lena.
Tschüss.
Tschüss.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Redaktion und Projektleitung Clara Schneider, Andreas Koop und Regina Bischoff. Moderation Anna Duschime und Christian Katzer. SprecherInnen Christian und Bettina Conradi. Schnitt und Produktion Christian Conradi.